Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, das Champions League Final Four ist vorbei und somit ist nur noch ein regulärer Spieltag in der HBL, der ansteht. Und darauf wollen wir gucken, wollen wir uns natürlich auch mit den zurückliegenden News und den Ergebnissen beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Das mache ich nicht allein, sondern wieder Tim Detmar an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, wie ich habe es gesagt, wir wollen uns ein bisschen mit allen möglichen Themen beschäftigen, um Handballsport, die seit unserer letzten Ausgabe wichtig gewesen sind und machen, wie es auch beim letzten Mal, wieder den Anfang mit den wichtigsten News und starten dort mit einigen Personalien, die wir anfangen wollen. Vielleicht mit der aktuellsten, die es heute gegeben hat, am Dienstag mit der Verpflichtung von dem Marco Marmitsch von Leipzig, der jetzt zur kommenden Saison nach Leipzig wechselt.
Der SCDRFK Leipzig hat den Rückraumlinken Marco Marmitsch verpflichtet von Kielce, der ja auch am Wochenende beim Final Four gespielt hat. Kroatischer Nationalspieler, hat jetzt bis 2022 unterschrieben. Ist im Final Four durchaus ja eher negativ aufgefallen mit dem Sprung in Sterbik rein, der den Routinier auch verletzt hat. Aber generell muss man sagen, eine großartige Sprungkraft, ein relativ junger Spieler und definitiv eine ordentliche Verstärkung für Leipzig.
Genau, für 3 Jahre unterschrieben bis 2022 und wird wahrscheinlich auch gerade in einer Abwehr eine wichtige Rolle einnehmen, 2,3 Meter groß. Und Palat Dujebajew, der Coach von Kielce, hat gerade diese Qualität mit ihm geschätzt. Jetzt möchte aber Marmitsch so ein bisschen mehr offensiv spielen. Hat hier noch ein bisschen Luft nach oben, gerade das nach vorne springen, kann er vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Wir haben es ja gesehen dort, dass seine Größe vielleicht noch ein bisschen besser einsetzen kann offensiv, um dann auch noch ein größerer Faktor dann auch zu werden für die Mannschaft, dass man dann noch mehr auf ihn setzen kann. Kommen wir zu einem weiteren Spiel, der verpflichtet wurde, und zwar hat Meshkov Press bekannt gegeben, dass ihn Nemanja Obradovic verpflichtet.
Ja, Nemanja Obradovic, genau, wechselt von Plotzk nach Brest. Hat für 2 Jahre unterschrieben, nahm für die mit den Serben an der EM 2018 und der WM 2019 teil. Für Brest, die ja auch in der SEHA League starten, über die wir auch nachher nochmal kurz eingehen, auch er ein Spieler, der in dieser jungen serbischen Mannschaft, die auch bei der WM durchaus überraschen konnte, eine ganz gute Rolle spielt. Und auch eine ordentliche Verstärkung. Mal schauen, wie er sich so schlägt, auch in der Champions League dann.
Ja, genau. Hat der schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, international, und kann vielleicht auch noch einer Mannschaft, die ja relativ jung ist, bei Meshkov Brest, hat auch so ein bisschen nochmal Halt geben. Mal gucken dann auch, wie er dann eingesetzt wird, wo dann der Fokus sein wird und ob er dann der Mannschaft nochmal so einen kleinen Schub geben kann. Kommen wir zu einem weiteren Wechsel, und zwar diesmal die Richtung über den Champions League-Sieger. Das war das Skopje. Die verlieren einen weiteren Spieler, Dimitri Kiselev.
Dimitri Kiselev, der Rückraumrechte, wechselt zu Medvedi Tschechow nach Russland. Ist ja selber Russe, hat in 38 Länderspielen 90 Tore geworfen bisher. Für Medvedi Tschechow, die zum 18. Mal in Folge russischer Meister geworden sind, ein weiterer Spieler, ein weiterer guter Spieler, der auch schon Erfahrung mit Russland bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2019 sammeln konnte. Und für Skopje der Nächste, der ja das immer mehr sinkende Schiff verlässt, wenn man das so sagen kann. Hinter Kristopans natürlich auch immer eine schwierige Rolle hinter ihm da zu stehen. Von daher jetzt wieder zurück in die Heimat, hat vorher auch einige Jahre in St. Petersburg gespielt.
Ja, genau. Und wechselt jetzt zurück in seine russische Heimat. Du hast angesprochen, zum 18. Mal in Folge ist Medvedi Tscherkow russischer Meister geworden. War nicht ganz so einfach, haben das dritte Spiel gebraucht, weil es da so eine Finalserie gibt, mit man 2 Spiele gewinnen muss nach der Niederlage zu Hause. Im ersten Spiel haben sich aber dann wieder gerettet, dann in Spartak Moskau gewonnen mit 32-31 und dann das entscheidende Spiel mit 27-23 gewonnen und diese unglaubliche Serie entsprechend fortsetzen können. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann mal gucken, ob der russische Vereinshandball dann vielleicht ein bisschen so einen Aufschwung erlebt, weil er wirklich immer mit den letzten Jahren nicht wirklich präsent gewesen ist. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ja, kommen wir zur Bundesliga, besprechen dazu ein paar Personalien, die anstehen. Bevor wir zu einer ganz, ganz spannenden Geschichte kommen, möchte ich mit dir erst über eine andere Personalie sprechen. Martin Tomowski wechselt von Metalurg Skopje zu Neuen Ludwigshafen.
Ja, er hat für 2 Jahre unterschrieben, ist nordmazedonischer Nationaltorwart, hat sein Debüt letztes Jahr im Oktober gegeben. Ja, er hat auf jeden Fall bei den Eulen unterschrieben. Mal schauen, in welcher Liga er dann spielen wird. Ja, er wird das Duo mit Stefan Hahnmann bilden, dass die Eulen da auf jeden Fall auch ein bisschen Bedarf gebraucht haben, hat man in der Saison definitiv gesehen. Da war es ja mal gut, mal eher nicht so gut, auch durchaus auch mal mit, ich glaube, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt auf der Position. Ja, mal schauen, wie er sich in der deutschen Liga schlagen kann.
Genau, schauen wir mal, wie er dann den Sprung von Mazedonien, wo ja die Liga nicht unbedingt so intensiv ist wie die deutsche Liga, wie er sich da anpassen kann, wie er den Sprung schaffen kann. Und auch gerade die Torwartposition, was angesprochen ist, bei den Ludwigshafenern, definitiv eine Position, wo sie nachbessern mussten. Ich weiß auch nicht, ob Steffen Hahnemann da vielleicht der richtige Mann ist. Vielleicht macht er nochmal ein bisschen einen Schritt nach vorne, weil ich denke, dass er nicht unbedingt immer das Rückhalt gewesen ist der Mannschaft. Aber mal gucken, was er dort machen wird. Und kommen jetzt zu einer sehr, sehr spannenden Personale, wie ich finde. Und zwar gucken wir zu den Füchsen Berlin. Die haben bekannt gegeben, dass ihr junger Torhüter Friedrich Gentz für ein Jahr nach dem Fuß im Essen geht.
Genau, Friedrich Gentz, 22 Jahre jung, wechselt jetzt für ein Jahr auf Leihbasis nach Essen. Ja, natürlich Bob Hanning ist natürlich für seine Essener Connection bekannt. In Essen wird er dann auf den wahrscheinlich zukünftigen Füchse-Trainer Jaron Siewert treffen, der ja diese junge Essener Mannschaft in den letzten beiden Jahren ordentlich nach vorne gebracht hat. In dieser Saison im gesicherten Mittelfeld oder fast auch im oberen Tabellendrittel halten konnte und dorthin bringen konnte. Macht einen sehr, sehr guten Job. Und ich denke, für Friedrich Gentz, der dann das Torhüter-Duo mit Sebastian Bliss bilden wird, ist das auf jeden Fall eine gute Chance, in der zweiten Liga Spielpraxis zu sammeln. Und definitiv für ihn der richtige Schritt.
Genau, definitiv der richtige Schritt und auch so ein bisschen dadurch bedingt der ganze Wechsel, glaube ich, was in den letzten Wochen bei den Füchsen Berlin passiert ist. Wir wissen ja, dass Silvio Heinefetter wechseln wird nach Meldung 2020. Da gab es ja ein bisschen Rosenkrieg jetzt, wo beide Seiten sich nicht unbedingt mit rumbekleckert haben und den anderen entsprechend kritisiert haben. Und jetzt hat man Dejan Milosaljev geholt von Vardar Skopje, hat man bekannt gegeben letzte Woche und hat jetzt so ein Torhüter-Problem, weil man hat diese Saison 3 Torhüter, die eigentlich alle Bundesliga spielen könnten. Aber Martin Zima auch noch mit dabei.
Ja, du sprichst es an, denn neben Milosaljev Zima aus Hannover kommen. Es wird unfassbar spannend zu sehen sein. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Hanning ihm, also Heinefetter, da ein bisschen noch was mit auswischen wollte. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein, weil ich glaube nicht, dass sie mit 3 Torhütern pro Spiel die Spiele bestreiten werden. Das halte ich eigentlich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Von daher, es ist natürlich die Frage, passiert noch was mit Heinefetter? Geht er eventuell früher nach Melsung oder bleibt er in Berlin? Wird auf jeden Fall sehr spannend sein in den nächsten Wochen.
Ja, es ist ja wirklich, wirklich die große spannende Frage, weil man muss sagen, mit Sicherheit Melsung würde ihn mit Kuss an sofort nehmen, aber das Problem ist halt in Melsung, man hat einen Johann Söster noch im Kader, das heißt, man hätte dann dasselbe Problem im Endeffekt, wie jetzt das momentan die Füchse haben mit ihren 3 Torhütern. Da muss man sich jetzt Gedanken machen, könnte mir vielleicht sogar auch vorstellen, da ja auch Melsung schon ein bisschen älterer an Alter ist, dass man ihn dann vielleicht dann auch für die Zukunft binden möchte, dass er vielleicht ein bisschen in der dritten Liga spielen könnte, ist mir aber auch nicht der Ansicht, mit dem er unterschrieben hat. Also das ist da ja eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die sich da fortläuft und ich bin da gespannt, weil wir wissen auch, es geht am Ende wahrscheinlich ums Finanzielle, weil Melsung hat schon eine Ablöse gezahlt für Heffner, die mit Sicherheit im 6-stelligen Betrag lag und ob man nochmal eine locker 6-stellige Summe dann auch nochmal für Heinefetter aufblättert, habe ich momentan noch zu bezweifeln.
Ja, das würde ich auch bezweifeln. Auch wenn Melsung anscheinend ganz gute Möglichkeiten hat.
Das stimmt natürlich, ja.
Weiß ich nicht, ob sie das wirklich machen werden. Weil auch wenn Schöstrand jetzt nicht überragend war in der Saison, mit einem Bojan Simic hat man ja durchaus noch einen sehr, sehr guten Torwart im Kader. Von daher, auf jeden Fall, sie müssen es nicht tun, aber vielleicht können sie es vom Geld her. Mal schauen.
Ja, mal schauen, was dort die Entwicklung zeigt. Ich denke, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen und wir werden natürlich auf jeden Fall darüber berichten, sollte sich bis dahin noch was passieren, entweder hier bei uns in der regulären Ausgabe oder bei dem Kollegen vom Sportplatz, wo ihr auch das nachhören könnt zum EHF-Final Four. Das ist auch noch ein bisschen weg, damit beschäftigen wir uns gleich noch. Ich komme jetzt auf so ein paar Vertragsverlängerungen zu sprechen, denn es gab einige Personalien, die bekannt gegeben wurden. Fangen wir mit dem aktuellen deutschen Meister an. Da ist die Position Rechtsaußen jetzt bis ins Jahr 2022 erstmal abgesichert.
Ja, Lasse Svan, der dänische Rechtsaußen, hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Sein Backup Mario Steinhauser bis 2023. Ja, es ist eine wirklich gute Rechtsaußenpositionbesetzung in Flensburg. Ich glaube, die beiden verstehen sich auch ganz gut. Steinhauser hat sich jetzt in den letzten beiden Jahren durchaus einen Schritt nach vorne gemacht und wird, denke ich mal, auch für die Zukunft aufgebaut, Lasse Svan dann auch zu ersetzen. Mal schauen, ob das dann schon 2022 sein wird oder noch später. Das wird man dann, denke ich, sehen.
Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf, und auch Peter Steinhäuser hat sich gut entwickelt. Ich glaube, er ist in der Rolle da ganz zufrieden, dass er von einem ja, absoluten Topmann wie Lasse Svan, der ja auch eine sehr sichere Schütze ist, lernen kann. Also von daher sehr, sehr schön zu sehen, dass es dann dort weitergeht und dass natürlich auch so lange verdienter Spieler wie Lasse Svan dann sich auch entschieden hat, noch bei Flensburg zu bleiben. Kommen wir von der oberen Tabelle zur unteren Tabellenhälfte und beschäftigen uns mit der SG Bibi Wittigheim. Die haben auch bekannt gegeben, dass zwei Spieler jetzt bis 2021 verlängert haben.
Ja, zum einen Kapitän Patrick Rentschler hat seinen Vertrag 2021 verlängert. Der Vertrag gilt sowohl für die erste als auch zweite Liga. Ja, er ist seit 2010 Teil des Bundesliga- bzw. dann auch teilweise Zweitligateams. Die Saison mit 92 Toren in 29 Spielen auch eine gute Quote. Ja, ist ein Eigengewächs, kommt aus der eigenen Jugend. Ja. Gute Verlängerung definitiv. Und dazu kommt dann noch Dominik Klaus, der Rückraumrechte, hat auch um 2 weitere Jahre verlängert. Und ja, die Weichen für die Zukunft, egal ob jetzt in der ersten oder zweiten Liga, durchaus gestellt.
Genau, ist eine sehr junge Mannschaft, Bietigheim. Da möchte man was für die Zukunft aufbauen, damit mit Sicherheit Klaus ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ja, kommen wir jetzt zu zwei Gerüchten, die momentan so ein bisschen ja, umhergeistern, möchte ich es mal nennen. Und zwar ist das einmal der Rückraumrechte Vladan Lipovina, spielt ja momentan bei den Rhein-Neckar-Löwen. Sein Vertrag läuft aber aus und da ist jetzt die Frage, wo geht er hin? Und die Kollegen von Mannheimer Morgen haben eine Idee, wo er hingehen könnte.
Genau, und zwar schreiben sie, dass er nach Balingen gehen wird und dort einen Zweijahresvertrag unterschreiben wird. Ja, wie du gesagt hast, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es war auch schon klar, dass er definitiv wechseln wird und dieser nicht verlängert wird. Ja, nach Balingen. Für Balingen, denke ich mal, wäre das auf jeden Fall eine sehr gute Verpflichtung für die nächste Saison. Lipovina als montenegrinischer Nationalspieler. Durchaus auch bei den Löwen nach anfänglichen Schwierigkeiten ja ganz gut seine Spielzeit genutzt. Aber wenn man ehrlich ist, glaube ich nicht ganz das Niveau für dieses Top-Team. Also von daher denke ich mal, wird er durchaus auch nach Balingen passen, wo er, ich würde jetzt nicht sagen, weniger Druck hat, aber zumindest eine andere Art von Druck und vielleicht etwas befreiter auch ausspielen kann.
Das denke ich auch. Und ich denke, dann würde er wahrscheinlich die Rolle von Nasridis einnehmen, der auch Rückraum rechts spielt, ähnlich wie Lipovina und dessen Stärke auch nicht unbedingt die Abwehrarbeit an sich ist. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ihn dann nutzt und dann soll er der junge René Zobel, der ja auch noch auf Rückraum rechts spielt, dann noch so ein bisschen lernen, wobei auch Zobel in der zweiten Liga jetzt gerade in der Rückrunde einige gute Schritte nach vorne gemacht hat. Das muss man ihm ganz, ganz hoch anrechnen dort. Also mal gucken, wie dann, ob es dann wirklich am Endeffekt passieren wird, ob Baleng sich Lipovina holen wird oder ob sie dann mit Lars Friedrich und René Zobel in die erste Liga gehen. Ja, zweites Gerücht, es ist jetzt nicht also für die kommende Saison 2019, sondern dann für 2020. Und da reden wir über die Melsunger Mannschaft, die ja momentan hart am Aufrüsten ist. Wir haben es gesagt, Kai Häfner, Silvio Heinefettner. Und jetzt soll noch ein weiterer Spieler kommen, der jetzt ja auch Nationalspieler geworden ist.
Ja, und zwar handelt es sich um Timo Kastening, den Rechtsaußen von Hannover Burgdorf. Ja, die Gerüchte sind, dass er nach der nächsten Saison tatsächlich auch schon nach Melsungen wechseln könnte. Ja, er hat aber noch einen Vertrag bis 2021, also auch da wäre es nötig, eine gewisse Summe zu zahlen. Und ja, für Melsungen besteht durchaus da die Not, denn Dimitri Ignatow der Rechtsaußen, der jetzt hinter Reichmann ist im Kader. Ja, sein Vertrag läuft aus im nächsten Sommer. Und von daher, ja, mal schauen, ob man dann mit Kastening und Reichmann die zwei Nationalspieler auf Rechtsaußen holt. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt. MT Deutschland, sage ich da mal, ne?
Ja, genau. Sieht sehr danach aus, dass man so ein bisschen das Prinzip nutzen möchte, was ja die Lemgoer im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts sehr, sehr erfolgreich performt haben, mit vielen deutschen Spielern sich da zu präsentieren. Oder 21. Jahrhundert, so ist es ja richtig. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ja, Melsung rüstet auf. Die haben ein großes Vor. Man merkt es ihnen wirklich an. Sie wollen wirklich jetzt diesen Schritt machen, so ein bisschen von der nicht ganz grauen Maus, aber von der Mannschaft, die immer nah dran ist, aber diesen ganz, ganz großen Sprung noch nicht geschafft hat. Und das soll jetzt entsprechend passieren. Die Champions League ist mit Sicherheit auch da. Ein Ziel hat man selbst ausgegeben, aber ist jetzt mit der Reduzierung auf zwei Startplätze so ein bisschen außer Ferne gerückt. Aber der Kader, der sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus 2020. Und dann mal gucken, ob dann Melsung wirklich diesen nächsten Schritt machen kann und dann mal die großen Teams wirklich konsequent ärgern kann. Ja, du hast schon angesprochen, gerade das Thema SEHA-Liga, ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes Thema. SEHA-Liga, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist eine Liga, gerade so im ehemaligen jugoslawischen Raum, also so Osteuropa, wo die Mannschaften aktiv sind. Und da wird es ein bisschen ändern. Man hat jetzt 12 Mannschaften für die kommende Saison. Und da ist jetzt auch noch bekannt, welche Mannschaft mit dabei ist, weil es gab ja noch 4 freie Plätze. Und es gibt jetzt einen ukrainischen Vertreter.
Ja, richtig. Motor Saporoschje wird in die SEHA-Liga einsteigen. Ja, sind ukrainischer Meister, auch dort eigentlich relativ unangefochten, die Spitzenmannschaft. Es gibt noch einen zweiten Verein in Saporoschje, der ab und an mal durchaus ihnen ein bisschen gefährlich werden konnte in der Vergangenheit. Ja, für sie ist es definitiv auch wichtig für die Entwicklung. Das hat ein Vertreter des Vereins gesagt. Sie wollen auf lange Frist in Richtung Champions League Final vorgehen. Ob das so realistisch ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber definitiv für die Ukrainer ja, eine ganz gute Möglichkeit für ihre Spieler, da ein bisschen Wettkampfpraxis auf höherem Niveau als in der Ukraine zu sammeln.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie spielen ja zwar schon immer wieder Champions League, aber haben jetzt dort auch noch nicht so diesen ganz großen Überraschungen geschaffen können, sind ja auch mehr im unteren Teil aktiv. Also es ist ja, die Champions League ist aufgeteilt in A- und B-Gruppe und sie sind in der meisten der C- oder D-Gruppe und können dann über den Gruppensieg sich qualifizieren für das Achtelfinale. Also von daher, ja, schön zu sehen, dass sie da auch mit dabei sind. Und das muss man sagen, 12 Teilnehmer sollen es sein. Aktuell sind es 11, aus der letzten Saison sind es 8 Mannschaften. Mit dabei sind dann jetzt noch Bashkren, die wir zugekommen sind, nachdem sie ausgestiegen waren. Ein chinesisches Team, was sehr, sehr spannend sein zu beobachten sein wird. Ja, und ein Teilnehmer muss noch gefunden werden bis zum Start.
Ja, ja, Gerüchten zufolge könnte es sich um ein slowenisches Team handeln, glaube ich. Ja, sehr gespannt, bin ich da auch sehr gespannt, wer es da sein könnte. Ja, werden wir definitiv auch dranbleiben und darüber berichten, falls es da Neues gibt.
Allgemein jetzt zu dir, deine Meinung zu SEHA-Liga, wie siehst du sie persönlich? Weil ich muss zugeben, ich finde diese Liga relativ überflüssig. Natürlich kann man verstehen, dass die Mannschaften aus der Region in ihrer nationalen Liga wenig Konkurrenz haben, aber so wirklich diese große Relevanz sehe ich persönlich nicht in der Liga.
Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist definitiv für die Mannschaften, die dort spielen, vor allem für die Top 4, 5 Mannschaften, wenn überhaupt, ja, nochmal so eine Liga, wo man noch ein bisschen höheres Niveau hat halt als in den eigenen Ligen. Aber auch da hat man vor allem in der letzten Saison gesehen, dass eben quasi es 4 Top-Teams gibt und der Rest halt, ja, nicht wirklich das Niveau dieser Mannschaften, ja, auf dieses Niveau kommen kann. Von daher, ich meine, dann kann man auch direkt diese 4 Top-Mannschaften nehmen und dieses Final Four ausspielen. Ja, ich weiß nicht. Jetzt nächstes Jahr gibt es ja die Änderung mit 2 Sechsergruppen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mehr irgendwie dafür sorgt, dass es ansehnlicher wird oder die Qualität so steigt. Naja, mal schauen.
Ja, schauen wir mal drauf, ja, wie es dort weitergeht, wie es aussehen wird. Ich bin da wirklich auch sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung dieser Liga. Wir machen jetzt hier keine Pause und kommen gleich zurück und beschäftigen uns natürlich mit dem Final Four. Aber wir schauen auch voraus auf den letzten Spieltag in der HBL, denn da stehen noch 2 Entscheidungen an. Wer wird Meister und wer muss gegen die zweite Liga antreten? Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir wollen uns jetzt nach dem News-Teil mit Ergebnissen und der Vorschau auf den letzten Bundesligaspieltag beschäftigen. Ja, und fangen erst bei den Ergebnissen an. Und da gucken wir in die zweite Liga, denn Tim, es steht nach dem letzten Spieltag fest, wer absteigt. Deswegen, Wilhelmshaven muss mit runter und ja, damit auch Primož Pros in die dritte Liga.
Ja, richtig. Ja, tatsächlich am Wochenende zum dritten Mal in Folge gewonnen. 33-25 bei den Rimper Wölfen, hat aber trotzdem nichts gebracht, weil der TV Emstetten gleichzeitig in Fernlauf gewinnen konnte und somit der Abstand zwischen den beiden Teams weiterhin bei 3 Punkten bleibt. Und ja, das können sie am letzten Spieltag offensichtlich nicht mehr aufholen. Ja, von daher, jetzt stehen alle Absteiger fest. Neben Wilhelmshaven sind das Groß-Wallstadt, Dessau-Roßlau, Hagen und natürlich die Rhein-Vikings. Ja, damit auch klar, der TV Emstetten konnte sich damit den Klassenerhalt sichern und für ein weiteres Jahr zweite Liga planen.
Genau, können sie machen. Auch der HCL Florenz bleibt drin in der Liga, haben auch am 37. Spieltag gewinnen können mit dem den Klassenerhalt rechnen können. Sehr schönes Hin dann nach dem Spiel gab es von dem Trainer der Dresdner, der Grüße nach Aue gerichtet hat, weil dort der Trainerwechsel nach Saison stattfinden wird. Also das ist auch schön zu sehen, dass da wirklich eine Geschlossenheit einfach da ist zwischen den Teams, zwischen den Mannschaften, auch wenn eine gewisse Rivalität natürlich da ist, weil Dresden-Aue, es ist schon aufgrund der Nähe natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation da, aber trotzdem ist es eine Familie, die dort agiert, die dort auftritt. Deswegen dort sehr, sehr schön zu sehen, dass sich auch Trainer von anderen Mannschaften dann für andere Trainer dann auch freuen, beziehungsweise diese auch in Ehren halten wollen. Ja, kommen wir weiter von der zweiten Liga zur portugiesischen Liga und gucken dort zum FC Porto, die ja auch bei dem ERF Cup Final Four dabei gewesen sind in Kiel. Und sie haben jetzt nach dem portugiesischen Pokal auch die Meisterschaft gewonnen.
Genau, im Pokalfinale haben sie gegen Águas Santas mit 31-30 gewonnen. Hört sich am Ende sogar noch knapper an, als es zunächst aussah. Zur Pause stand es 18-11. Ja, für Gibril Mbenge natürlich eine schöne Sache, den Ex-Stuttgarter jetzt hier das Double zu holen in Portugal, genauso wie für Thomas Bauer, über den wir auch schon geredet haben in den letzten Wochen, aus der Bundesliga ja auch bekannt. Und für den Trainer Magnus Andersen definitiv auch der nächste Erfolg mit diesem mit dem Team von Porto.
Ja, genau. Auf jeden Fall eine Mannschaft, die in den nächsten Jahren uns sehr viel vorgesorgt. Wir haben es ja auch gesehen und dann mal ob sie dann auch den nächsten Schritt machen können und dann wirklich dann auch vielleicht international den Titel gewinnen können, nachdem sie ja schon sehr, sehr stark gespielt haben in der ERF Cup. Ja, kommen wir von den Profis zu den Jugendmannschaften und am Wochenende war in Deutschland die A-Jugendmeisterschaft sowohl bei den Herren und als auch bei den Mädels aktiv und fangen wir mit den Mädels an. Dort hat Borussia Dortmund das Finale in wirklich einem Herzschlagfinale besiegen können, 22-21.
Ja, richtig, gegen Bayer Leverkusen und damit ist Borussia Dortmund das erste Mal A-Jugendmeister in der Klasse und ja, spannendes Spiel. Beide konnten sich im Halbfinale erst in der Verlängerung durchsetzen und ja, ich denke, dieses Final Four auch mit ganz guten Zuschauerzahlen eine schöne Sache und ja, knappes Spiel.
Auf jeden Fall, 1200 Zuschauer waren dort vor Ort. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Das ist schon seit einigen Jahren dort mit dabei. Bei den Spielen ist es ein bisschen anders. Da gibt es ja noch Hin- und Rückspiel mit Finale. Und ja, da musste wirklich am Ende viel, viel gerechnet werden. Und am Ende steht SG Flensburg-Handewitt oben auf dem Thron, weil sie mehr Auswärtstore geworfen haben.
Ja, genau. Und zwar haben sie jetzt mit 35-29 gewinnen können und das, nachdem sie im Hinspiel mit 29-23
verloren. Andersrum.
Andersrum?
Sie haben im Hinspiel 35-29 verloren bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Aha.
Und dann haben sie 23-29 zu Hause gewonnen. Deswegen sind sie Deutscher Meister.
Richtig. Ach, Auswärtstorregel.
Genau, deswegen ist jetzt die Auswärtsregel, genau.
Genau, ja, ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von der Auswärtsregel, weder im Fußball noch im Handball. Nun gut, Flensburg auf jeden Fall deutscher A-Jugendmeister. Mal schauen, ob es die erste Mannschaft am Wochenende auch wieder oder auch gleich tun kann.
Ja, genau. Sind wir wirklich sehr gespannt drauf. Aber da kann man vielleicht auch mal überlegen, so ein Final Four einzuführen. Ich denke, bei den Damen haben wir es gesehen oder bei den Mädels. Die Resonanz ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und ja, deswegen war es dort ein Herzschlagfinale. Vielleicht ist es Final Four, vielleicht da mal eine Überlegung, das dort einzuführen. Ja, Deutschland bleiben wir auch für das nächste Ergebnis, nächste Spiel. Und zwar gucken wir zu den Damen, die im WM-Playoffs gespielt haben in Kroatien und haben dort ein 24-24 erzielen können.
Ja, richtig. Die Spielerinnen waren nach dem Spiel relativ enttäuscht über ihre Leistung, haben auch gesagt, dass sie für das Rückspiel am Mittwoch in Hamm vieles noch verbessern müssen, um die WM-Quali klarzumachen. Ja, am Ende wahrscheinlich glücklich, dass sie da noch mit einem Unentschieden rauskommen. Ja, mal schauen, wie es im Rückspiel dann aussieht. Das läuft dann auch ab 18.40 Uhr live bei Sport 1, kann man definitiv mal einschalten und unterstützen. Ja, sollte auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden.
Genau, sollte auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden. Und bei den Mädels würde ich mir einfach wünschen, dass die endlich ihren Angriff in den Griff kriegen. Das ist ein großes Problem schon seit Jahren im deutschen Frauenhandball, dass wir abwehrtechnisch gut stehen, gute Torhüter haben, auch in Eckele wieder einige wichtige Bälle gehalten. Aber offensiv, ja, da muss mehr passieren. Das Gute ist, jetzt Kim Neitz-Navitius ist wieder zurück, hat direkt in ihrem Rückkehrspiel 6 Tore erzielen können. Wirklich ein wichtiger Faktor gewesen. Und sie soll auch noch die Mannschaft jetzt anführen am Mittwoch mit dem Titel. Sie soll diesen Titel oder diesen Titel nicht, aber die Qualifikation für die WM möchte sie mit ihrem Team schaffen. Und da geht sie mit Sicherheit vorweg und möchte das entsprechend festmachen. Und auch Henk Gröner, der ja dann übernommen hat, nach dem letzten Mal dann auch weiter zu fördern, dass man dann positiv in die Zukunft blicken kann. Ja, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das auch das letzte Wochenende natürlich beherrscht hat. ERF Champions League Final Four. Ich habe es bei dem Kollegen Andreas Thies schon im Sportplatz besprochen. Das heißt, es wird jetzt keine reine Rückschau sein, wie es dort gewesen ist. Konnte auf jeden Fall aber trotzdem da mal reinhören und dann nochmal so ein bisschen so einen Rückblick zu kriegen, meine Gedanken zu dem Spiel zu hören, zu den 4 Spielen ja insgesamt. Wir wollen jetzt nochmal so allgemein zurückgucken, Tim. Ja, es ist irgendwie so, dass Vardar Skopje ja wirklich sehr, sehr gut mit Köln klarkommt. 2. Sieg in 3 Jahren.
Ja, richtig. Und wir waren jetzt zum 3. Mal in Folge dabei. Ja, sind sie im Halbfinale ausgeschieden. In diesem Jahr konnten sie mit 27-24 gegen Veszprém, die durchaus leicht favorisiert waren, gewinnen und auch durchaus überzeugend. Zur Pause stand es da schon 16-11. Und ja, am Ende eine große Geschichte natürlich Dejan Milosaviev mit einem guten Spiel oder auch einem guten Wochenende mal wieder. Und ja, für Veszprém, für diese goldene Generation, für Momir Ilić, für Lasunac, hat es nicht sollen sein, mal wieder. Definitiv für die beiden sehr, sehr schade. Ja, auch da wird man dann sehen, wie es in der nächsten Saison aussieht, wie die Mannschaft, die ja jetzt auch einen durchaus größeren Umbruch vor sich hat, da zurückkommt.
Ja, das möchte ich auch vielleicht auch mit dir besprechen, weil ich finde, der Kader hat so viel Qualität, so viele Namen. Und was ich halt im Angriff gesehen habe, das war mir teilweise viel zu einfallslos. Das war Einzelaktion, wenig im Mannschaft, im Kollektiv gespielt. Das muss auch David Davis viel mehr forcieren, weil du so viele starke, natürlich Einzelspieler hast, klar, aber Handball ist ein Teamsport und kein Einzelsport, auch wenn Inneritz das Spiel im Halbfinale an sich gerissen hat, überragende Zahlen, 12 Tore bei 14 Versuchen, aber insgesamt finde ich, da muss viel mehr kommen vom Veszprém. Die haben da so viel Qualität.
Ja, definitiv und für mich auch ein Wochenendes Kantar Mahé am Samstag.
Auf jeden Fall.
Also am Samstag im Halbfinale, die Zeit, die er gespielt hat, war einfach echt schwach. Am Sonntag war es von den Zahlen her besser mit 6 von 8, aber davon waren halt auch 6 von 6 von der 7-Meter-Linie. Auch Nenadic, nachdem er ja im Halbfinale da mit dieser super Quote von 12 Toren auftrumpfen konnte und auch fast im Alleingang dafür gesorgt hat, dass Veszprém sich gegen Kielce durchsetzen konnte, am Sonntag auch nur mit 3 Toren bei 7 Versuchen, auch wenn er einige 7 Meter rausgeholt hat, muss man da sagen. Ja, auch für ihn durchaus bitter, da vielleicht nicht 4, 5 Tore hätte er durchaus werfen können. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist auch die Torhüterleistung. Roland Mikler am Sonntag ganz schwach, 4 Paraden, 18%. Ja, Apat Sterbik, die große, ja, der große, das große Thema nach dem Halbfinale, dass er zwischenzeitlich verletzt verlassen musste, hat sich dann noch ins Tor gestellt, aber das sah gar nicht rund aus.
Ja, da hast du recht. Also da haben sie sich wirklich so ein bisschen durchgewurstelt zum Finale und da im Finale war es auch dann nicht so gut. Da hat wirklich Skopje überragend gespielt, das muss man sagen, starken Torhüter, die Abwehr ist Granate, der Christopanz, ey, das ist unglaublich. Aber man hat es gesehen, Barca, die haben es im Halbfinale richtig gemacht, sie haben ihn müde gelaufen. Das Problem bei Barca war einfach, das war einfach dann in der zweiten Halbzeit offensiv, also auch da total schwach. Also wenn die nicht über Tempo gekommen sind, haben die kaum Tore erzielen können. Auch da ist die Qualität unglaublich groß. Das kann ich mich erklären, warum das nicht hinkriegen.
Ja, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie Angst haben, das Team. Wir hatten ja auch in der gesprochen, dass sie eben diese, dass du bei ihnen diese jungen Spieler als Problem sehen könntest. Ja, es ist jetzt am Ende so geworden. Ein Aaron Palmerson, der in der Schlussphase gegen Vardar Skopje auch kaum gespielt hat, glaube ich. Ja, im Interview danach, nach dem Spiel um Platz 3, war er jetzt auch nicht sehr zufrieden damit. Jetzt will man ja anscheinend auch noch mit Luka Cindric einen Mittelmann vor ihn setzen. Wird ihm auch nicht gefallen. Ja, ich finde es sehr interessant, wie man da mit ihm umgeht, weil dass er es drauf hat, hat man auch in weiten zu weiten Teilen gesehen. Ja, ich weiß nicht, Barca, ich habe mir auch geschrieben, Tempo, Tempo, Tempo.
Genau, das war's.
Das war dann vor allem in der ersten Halbzeit gegen Skopje, da hat es funktioniert, da stand 16-9 und auf einmal, ja, haben sie aufgehört. Das war echt unfassbar, dieses Spiel.
Ja, und vor allem, was sie dann schon auf Bälle weggeworfen haben. Also, das war ja wirklich dann noch komplett unkonzentriert und irgendwie schnell den Ball wegspielen und dann, ja, ein Pass ins Aus, ungenau, Idee gehabt, wo der Kollege nicht mitgedacht hat. Ja, also da hatte ich mir eigentlich mehr Hoffnung, auch die Quote 27 von 54, ja, spricht im Endeffekt Bände. Also da haben sie sich auch wirklich dann reihenweise dann selbst wehgetan und haben es Vardar wieder zurück ins Spiel gebracht und das hat Vardar wirklich dann überragend gemacht. Auf jeden Fall, wenn man da auch loben muss, das muss man ja, darf man ja auch nicht vergessen, den Kreisläufer der von Veszprém, der das überragend gemacht hat, Rodrigo Ferreira Moraes, hat in 10 Versuchen nicht ein einziges Mal das Tor verfehlt. Eine starke Quote, super, super Spiel gehabt insgesamt. Also auch dort wirklich ein guter Faktor gewesen. Das Kreisläuferspiel, das funktioniert da bei Veszprém wirklich gut. Und das, man merkt, es geht übers Kollektiv. Und da müssen wir noch eine Sache erzählen, Tim, ja, wo uns Christian Dissinger so ein bisschen noch aufmerksam gemacht hat.
Ja, genau. Und zwar Christian Dissinger hatte in einem Interview gesagt, dass die Spieler überlegt hatten, für das Viertelfinale nicht mehr anzutreten, weil sie eben auf ihre Gehälter lange Zeit über die Saison gewartet haben und diese ja nicht ausgezahlt wurden, aufgrund des Hin und Hers mit ihrem russischen Oligarchen. Ja, umso unglaublicher, dass sie hier dieses Final Four Turnier siegreich abschließen konnten. Ja, also solche Geschichten, es ist immer wieder interessant und ja, das ist auch immer dieses Problem mit diesen Oligarchen, Scheichs, Mäzen und so weiter. Da kann es dann auch mal, da kann so ein Team dann auch mal dran zusammenbrechen oder auseinanderbrechen, aber ja, Vardar hat einiges auch mit Mut, Kampf und ja, Zusammenhalt wettgemacht.
Ja, das stimmt. Also das war wirklich die eingesprungenste Mannschaft. Also das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Bei Kielce fand ich es im Halbfinale ein bisschen zu lastig auf Alex Dzhebajew, der sollte da alles machen, hat es dann in der ersten Halbzeit gut gemacht, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so stark. Deswegen, ja, am Ende war das Skopje beste Mannschaft gewesen, beste Teamspirit und das entscheidet auch am Ende, um dann in Köln zu gewinnen. Zum zweiten Mal in 3 Jahren, ich habe es gesagt, ich war vor 3 Jahren selbst mit dabei, als sie es geschafft haben, oder vor 2 Jahren selbst mit dabei, als sie es geschafft haben. Unglaublich, was sie da, wie ich da geleistet haben. Riesen, riesen Glückwunsch dorthin. Auch Herr Christian Dissinger, der auch keine einfache Saison mit Sicherheit hatte, hat zwar offensiv nicht so viel Spielzeit gesehen, auch dann im Finale, aber trotzdem denke, ist für ihn gut, um einfach wieder reinzukommen, einfach wieder so ein Gefühl zu bekommen, weil ja auch bei ihm das Thema Verletzungen in den letzten Jahren sehr, sehr großes gewesen ist. Deswegen spielt er auch nicht mal Nationalmannschaft, weil ihm die Belastung zu hoch gewesen ist. Und ich denke, da hat er jetzt mit Vardar Skopje, glaube ich, eine gute Möglichkeit zu finden, eine hohe Spielpraxis zu sammeln in der Champions League, aber trotzdem nicht so nach Auszeit mal im Liga-Alltag zu nehmen. Und das ist doch, glaube ich, ganz, ganz schön zu sehen. Aber ein Thema möchte ich mit dir noch sprechen, wenn wir das bei Handball vorne vorsprechen, haben uns auch Stimme ausgetauscht. Schiedsrichter. Ich denke, von 4 Spielen haben wir bei drei Spielen auf jeden Fall viele Szenen, wo wir über die Schiedsrichter diskutieren können.
Ja, definitiv. Was rausstach an diesem Wochenende war für mich eigentlich diese fehlende Linie in den ersten drei Spielen des Wochenendes, was vor allem daran lag, dass diese Schiedsrichter für mich fast komplett unbekannt waren. Ich weiß nicht, sie hatten vor allem beim Halbfinale, habe ich es gemerkt, für mich nicht mal annähernd Halbfinalniveau. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich frustrierend.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich auch komplett verstehen. Komm, schauen wir uns die Schiedsrichter an, die gegriffen haben. Georgi Naschewski, Slav Nikolov, zwei Mazedonen, finde ich persönlich schon bedenklich, weil du eine mazedonische Mannschaft mit dabei hast. Das sind eigentlich gute Schiedsrichter, hatten ein paar Fehler mit dabei, fand ich aber insgesamt war es, glaube ich, soweit in Ordnung. Also von diesen drei Spielen, die ich angesprochen habe, vielleicht auch so mit am ordentlichsten. Dann insgesamt kommen wir auf die anderen Spiele. Duarte Santos, genau, und Ricardo Fonseca kennt man auch aus dem Spiel. Das ist um Platz 3 bei der WM, wo Deutschland gespielt hat. Da waren auch die beiden Schiedsrichter, haben für mich im Spiel um Platz 3 das Spiel unnötig verpfiffen mit Zeitstrafen. Die meisten Zeitstrafen im Handball-Final vor 10 Jahren im Spiel um Platz 3. Da willst du mich jetzt nicht komplett veräppeln? Also das kann ja nicht sein. Es ist ja komplett unnötig gewesen, was sie da gepfiffen haben. Und auch dann Renner Likis und Sigma Sondors. Die beiden haben das Spiel zwischen Barcelona und Bada Skopje gepfiffen. Also was die gepfiffen haben, abenteuerlich, muss ich da sagen. Also in der ersten Halbzeit war es, fand ich, sehr pro Barcelona. Also das hat man da schon gemerkt, hat man bei Wada im Angriff einige Pfiffe weggelassen, die man pfeifen müssen. Und dann in der Endphase war es komplett Wada. Also dass da gepfiffen wurde, die rote Karte, fand ich persönlich ein bisschen hart gegen Thiago Petrus. Kann das verstehen, dass man das so gibt, aber ich fand es vielleicht ein bisschen zu hart, dort dazu geben. Auch insgesamt ein paar Stimmervoll-Situationen, ein paar technische Fehler, die sie da abgepfiffen haben, die ich so nicht gesehen habe. Und ich habe mal geschaut, die beiden waren weder bei der letzten WM noch EM mit im Kader. Also haben dort kein einziges Spiel gepfiffen und die dürfen in so ein wichtiges Spiel pfeifen. Finde ich ein bisschen fraglich, weil du hast wirklich gute Schiedsrichter in den Dänen mit Martin Krading, Mats Hansen, das sind ja absolut Top-Schiedsrichter, oder auch die Tschechen mit Václav Horacek und Jiří Novotný, auch erfahrene Schiedsrichter, die schon sehr, sehr viel gesehen haben. Da gibt es wirklich einige andere Schiedsrichter, die man hätte mal mitnehmen können, oder auch, also die dann auch schon Erfahrung insgesamt haben. Auch die Slowenen, Bohan La und David Zok, das sind auch sehr gute Schiedsrichter und man macht sich da unnötig mit dem Fass auf. Die fehlende Linie, du hast schon angesprochen, zieht sich aber für mich auch durch, haben sie bei der WM auch gehabt. Da ist, ich glaube, im Handball allgemein momentan nicht so ganz klar, was IRF haben will, was IRF haben will. Und ich glaube, die Schiedsrichter sind am Ende die Blöden so ein bisschen, weil sie halt zwei verschiedene Linien reinkommen von IRF, und hast noch die Ligen, die ihre eigenen Linien mit reinbringen. Also am Ende musst du dir drei verschiedene Sachen merken und dann kommt das dabei raus.
Ich sehe es genauso. Also es ist für mich unverständlich, diese Schiedsrichter da anzusehen. Mit dieser fehlenden Erfahrung. Du hast die Schiedsrichterpaarung angesprochen, die man hätte auch einsetzen können. Also für mich ist es komplett unverständlich. Vor allem hätte man ohne Probleme aus französischer, dänischer oder sonstigen Top-Ligen Schiedsrichter nehmen können, die auch Woche für Woche auf einem gewissen Niveau pfeifen. Für mich ziemlich unverständlich und ja, immerhin konnte man das Finale dann, was die Schiedsrichterleistung angeht, ganz gut anschauen.
Und wer hat gepfiffen? Die Deutschen. Ja, irgendwie komisch. Man soll jetzt natürlich nicht sein, dass die Deutschen alle gut sind. Es gibt auch in Deutschland nicht gute Schiedsrichter, klar, aber war irgendwie da komisch, dass es dann ausgerechnet Geipel-Helbig, die ja auch sehr erfahren sind, auch schon einiges gesehen haben, einige Finale schon gepfiffen haben, dass die dann die beste Leistung des ganzen Turniers abliefern. Irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, das war's jetzt zum Teil Ergebnisse, zum Teil Rückblick auch für das ERF Final Four. Und jetzt kommen wir gleich auf das letzten Spieltag zu sprechen. Champions in der Bundesliga. Es geht um den Champions League Platz natürlich. Wer wird deutscher Meister? Das ist eine wichtige Frage. Wer geht in den ERF Cup rein? Das ist auch noch nicht so ganz sicher. Und wer muss in die zweite Liga? Denn da ist ja auch noch in den letzten Wochen viel Spannung reingekommen. Deswegen hier unbedingt dranbleiben bei Anwurf beim Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Double Trouble. One. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ich habe es gesagt, wir wollen jetzt auf den letzten Spieltag der Bundesliga vorausschauen. Unser Thema der Woche natürlich ist ja klar, denn der Meister steht noch nicht fest. Die SG Flensburg-Handewitt steht zwar momentan an der Tabellenspitze, aber der THW Kiel lauert auf den Patzer von der SG und möchte diesen entsprechend dann nutzen. Momentan trennen die beiden 2 Punkte und Tim, beschäftigen wir uns mal mit den beiden Spielen. Flensburg muss auswärts ran und spielt dort gegen den BHC und der möchte auch noch gerne nach Europa. Also von daher, das ist kein Spiel, was man auf die einfache Schulter nehmen sollte.
Ja, definitiv. Das hat man ja auch schon zu einem 25-23 Sieg, ja, mehr oder weniger gequält haben. Ja, für Flensburg gilt Punkten und man ist deutscher Meister, entweder mit einem Sieg oder einem Unentschieden. Es wäre das dritte Mal nach 2004 und nach 2018. Ja, bei einer Niederlage müsste man darauf hoffen, dass Kiel höchstens 1 Punkt holt. Ja, und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der BHC hat selber noch Chancen, sie sind nicht sonderlich groß, aber für den BHC ist tatsächlich von Platz 5 bis 8 noch alles möglich. Auf jeden Fall müssten sie punkten und dann auf Ausrutscher von Berlin und Melsungen hoffen. Und das ist auf jeden Fall, die Motivation ist auf jeden Fall da.
Genau, es gab ja noch eine extra Motivation, denn Andy Wolf hat gesagt, er möchte mit seinem Kassenwart Patrick Winczek sprechen und falls der BHC wirklich gegen Flensburg gewinnen wollte, wollen die Kieler wohl die gesamte Mannschaftskasse an den BHC spenden und das hat für so ein bisschen Furore gebraucht, was ich so gar nicht verstehen kann.
Ja, ich auch nicht. Das ist halt so ein, meine Güte, es ist so ein Spruch nebenbei, ganz ernst gemeint, dass man sich dann irgendwie darüber aufregt, verstehe ich nicht ganz. Keine Ahnung. Für mich komplett unverständlich und meine Güte, ist ein Späßchen nebenbei, sollte man auch einfach so hinnehmen.
Ja, genau. Und ich meine, es ist auch mal schön, dass der Sport auch solche schreibt, abbaut. Das ist auch etwas, wo man drüber sprechen kann, wo man mit ein bisschen ja auch Publik bewirbt in den Medien. Das ist ja auch etwas, was ja ein Thema ist im Handball. Also von daher, das versteht diese Aufregung mal so absolut gar nicht. Freut euch, dass über den Handballsport so berichtet wird und dass man da wieder so ein Thema hat, worüber man mal so mal ein bisschen an nebenbei was erzählen kann und nicht nur rein immer die Spieler sind. Kommen wir zu den Kielern auch entsprechend zu sprechen. Letzter Spieltag zu Hause gegen Hannover, für die es um gar nichts mehr geht, die auch keine gute Saison gespielt haben. Und man darf ja nicht vergessen, es ist das letzte Spiel von Alfred Gislason.
Richtig. Nach 22 Jahren Bundesliga wird er die Bundesliga jetzt im Sommer verlassen und erstmal, ich glaube, nach Magdeburg ziehen, in die Heimat oder in die neue Heimat, sage ich jetzt mal. Einiges erreicht in den Jahren, mit dem THW ja alleine seit 2008 20 Titel gewonnen. Als Spieler schon zweimal deutscher Meister geworden mit dem TuS im Essen und ja, auf jeden Fall ein ganz großer Trainer, der da die Bundesliga verlässt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein großer Trainer. Er wird mir fehlen, absolut sympathischer Typ. Immer wieder am Spielfeldrand aktiv gewesen, man war immer wieder mitgegangen, man hat es ja gesehen und dann wirklich ein absolut erfolgreicher Trainer. Vielleicht hört man ja immer wieder gestimmt, dass er vielleicht nochmal zurückkommen sollte für so einen Nationaltrainerposten. Wäre mal so etwas, was er vielleicht überleben könnte. Aber ich glaube, momentan möchte er sich einmal mal ein bisschen Zeit mit Familie haben, weil das, glaube ich, dann auch sehr, sehr kräftezehrend gewesen ist in den letzten Jahren. Immer wieder europäisch gespielt, in der Bundesliga gespielt. Das sind viele, viele Spiele, die man dort absolvieren muss. Und ich glaube, da ist ein bisschen einfach aufgerieben, einfach ein bisschen leer dann auch. Deswegen sei ihm dort die Auszeit gegönnt. Ja, Tim, jetzt natürlich die Frage, die ich auch an dich stellen möchte. Schafft's Kiel oder wird es am Ende Flensburg oder Deutscher Meister?
Ja, es wird, denke ich mal, Flensburg. Also ich schätze mal, sie werden sich das nicht nehmen. Rasmus Lauge und Tobias Karlsson, das ist ja auch das letzte Spiel im SG-Trikot. Also ich denke, die beiden wollen sich ja auch mit der Meisterschaft, mit der Titelverteidigung verabschieden. Und ich glaube, das werden sie auch hinbekommen, auch wenn der BHC ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist. Mal schauen. Sie haben sich in den letzten Wochen auch ab und an mal schwer getan, in Ludwigshafen verloren, jetzt am letzten Spieltag knapp in Minden gewonnen. Von daher glaube ich, dass Flensburg sich das nicht nehmen lässt.
Ja, das denke ich auch, das wird spannend und ich denke auch, dass Flensburg das machen wird, einfach weil ich sie als die stärkste Mannschaft der Saison eingeschätzt habe, was sie gespielt haben, soll natürlich Kielsong auf keinen Fall schmälern, die auch wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und auch dann so ein bisschen mal gemerkt, dass diese jungen Spiele, die man ja geholt hat, dass es jetzt auch Früchte trägt so langsam und dass es dann Philipp Biecher in der kommenden Saison weitertragen soll. Kommen wir ein bisschen weiter runter, dritter Platz momentan Magdeburg, die werden wahrscheinlich verteidigen müssen gegen Göppingen ran, die noch absolute Außerchancen haben für den Platz in Europa, aber da muss wirklich alles für sie laufen, da muss sowohl der BRC verlieren, als auch die Füchse, man muss ja einiges im Tordifferenz aufholen und das sehe ich momentan nicht so richtig passieren. Und kommen wir zu den Neckarlöwen. Dort ist das letzte Spiel von Nikola Jakobsen, bevor er in die Heimat geht, nur noch den dänischen Nationaltrainerjob innehat. Und da würde ich mir ganz ehrlich wünschen, dass die Löwen sich endlich mal mit einem Sieg verabschieden. Denn was sie in den letzten Wochen gezeigt haben, das finde ich persönlich, ist einfach schwach. Und da können sie viel, viel besser. Und sie sollten ihren Trainer in Würde verabschieden. Er hat absolut viel geleistet oder die Rhein-Neckar-Löwen zu einem Team gemacht, was sexy ist, wo man hingehen möchte, wo man Titel gewinnen möchte. Vorher waren sie eine Mannschaft, wo man hingehen möchte, wo man viel Geld verdienen möchte. Jetzt ist es wirklich ein Team, was um den Titel mitspielen kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sie nochmal richtig einen raushauen und richtig Leipzig richtig abschießen müssen.
Ja, richtig. Sehe ich genauso. Also das war echt in den letzten Wochen nicht wirklich schön mit anzusehen, was die Löwen gespielt haben. Am letzten Spieltag gegen Ludwigshafen. Also gegen Ludwigshafen das letzte Heimspiel vom Trainer zu verlieren ist, weiß ich nicht. Hat mir nicht gut gefallen, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und ja, du hast es angesprochen, er hat diese Mannschaft titelfähig gemacht. Seit 2014 zweimal deutscher Meister geworden, Pokalsieger geworden, diesen jahrelangen Fluch beenden können beim Final Four, dazu dreimal den Supercup gewonnen. Also ich denke, das Maximum erreicht in der Champions League. Oft war es bitter. Das eine Jahr, wo sie dann mit der zweiten Mannschaft zum Hinspiel nach Kielce mussten oder wo sie, ich glaube, auch gegen Zagreb mal knapp rausgeflogen sind. Also es war in der Champions League war es nicht immer gut, eigentlich gar nicht. Und aber im Großen und Ganzen, was die Bundesliga und den Pokal angeht, eine sehr erfolgreiche Zeit für Jakobsen und ja, man wünscht es ihm definitiv hier nochmal irgendwie ein kleines Geschenk zu bekommen in Leipzig.
Ja, das denke ich auch. Ich würde es mir, wie gesagt, wünschen. Ich weiß nur nicht so ganz, ob das wirklich passieren wird. Ich habe da so noch ein bisschen meine Zweifel, aber vielleicht überraschen die Löwen nochmal und zeigen nochmal die Kaderstärke, die ist definitiv vorhanden, um eine Leipziger Mannschaft in die Wand zu spielen. Sie müssen es nochmal wieder abrufen. Ja, denke Platz 5 sollte weg sein. Melsungen spielt noch gegen Lippe, gegen TBV Lemgo. Lippe denkt, dass sie dort Punkte lassen würden. Ja, und dann die Füchse Berlin, die dort ran müssen gegen die HSG Wetzlar. Und ich denke auch dort Füchse favorisiert. Deswegen sollte eigentlich dann dieser Wechselplatz entsprechend verteidigt werden, zumal ja der BRC das Spiel gegen Flensburg hat.
Ja, genau. Also im Hinspiel konnte Füchse 29-24 durchsetzen für Wetzlar. Ja, geht es nur noch um die Platzierung. Ich glaube, mit ein bisschen Glück können sie sogar noch Neunter werden, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also ja, aber im Großen und Ganzen, ich denke, das werden sich die Füchse auch nicht nehmen, auch wenn Fabian natürlich wieder ausfallen wird. Ein Sieg reicht und wahrscheinlich sogar noch ein Unentschieden, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der BHC gegen Flensburg punkten wird, von daher sollte das für die Berliner reichen.
Ja, das denke ich, wie gesagt, auch, zumal sie auch von allen das beste Torverhältnis haben, also Tordifferenz, deswegen sollte das eigentlich für den Füchse her auf jeden Fall reichen. Kommen wir dann in den Abstiegskampf und da haben wir natürlich das direkte Duell. Gummersbach muss nach Bietigheim und dort geht es darum, wer darf in der Liga bleiben, mein Gott, geht es um diesen einen Abstiegsplatz, beziehungsweise wenn es viel schief läuft, können sie aber noch beide absteigen, aber das ist genau das, was wir haben wollen. Themen am letzten Spieltag. Die beiden Mannschaften, die unten drin spielen, spielen gegeneinander. Das wird, glaube ich, ein Spiel auf Messerschneider werden.
Ja, davon kann man ausgehen. Auch wenn das Hinspiel natürlich mit 80-21 für sehr, sehr deutlich war. Aber seitdem ist viel passiert. Eine entscheidende Frage oder Person wird sein, wie Michael Kraus oder ob Michael Kraus überhaupt spielen kann. Wir haben jetzt bisher nicht wirklich was gehört, dass er fit ist. Ich bin sehr gespannt. Falls nicht, denke ich trotzdem, dass Bietigheim knapp vor, dass ich sie knapp vor Gummersbach sehe, also richtig, in den letzten 5 Spielen konnten sie 4 Punkte holen, Gummersbach 2, von daher, also ich glaube, Bietigheim wird das Spiel gewinnen, auch mit der, mit dem Heimvorteil, und Gummersbach ist mir einfach die Saison einfach zu inkonstant und ja, wird auf jeden Fall ein Spiel, das sehr, sehr eng wird.
Ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Es ist auch so, dass 3 Busse aus Gummersbach losfahren, entsprechend gesponsert sogar vom von dem Sponsor. Also da auch schön zu sehen, dass die Sparkasse dort irgendwie 3 Busse sind, 150 Tickets. Das ist extra so gemacht, dass man dort diesen den Drang in die zweite Liga verhindern kann aus Gummersbacher Sicht. Das Gute ist ja schon mal aus für sie, dass sie definitiv in die zweite Liga auch gehen können. Das war ja auch noch ein Fragezeichen, aber da wurde Ende letzter Woche bekannt gegeben, okay, Gummersbach darf auch, wenn sie absteigen in der zweiten Liga spielen, da musst du noch ein paar Auflagen erfüllen, die sind soweit entsprechend erledigt. Und ich glaube persönlich, dass Gummersbach drinnen bleibt, dass sie in Bietigheim gewinnen. Ich finde, VfG hat dort so ein bisschen so einen anderen Zug reingekriegt in diese Mannschaft. Ich denke, dass da die Chance auf jeden Fall besteht, dass wir das mit dem Sieg selber schaffen können. Und deswegen habe ich da ein gutes Gefühl, ja, dass Gummersbach am Ende die Mannschaft sein, die Werte, die drinnen bleibt, diesmal Peter kurz vor Schluss rettet, so ein bisschen den HSV macht vom Fußball, Traditionsverein, der sich immer wieder knapp retten kann. Es kann natürlich auch passieren, dass sie jetzt endlich mal dran sind, dass sie mal absteigen müssen, aber das Gefühl sagt mir irgendwie, dass sie sich wieder final retten können. Und ja, jetzt kommen wir zu der eigentlich spannenderen Mannschaft, muss ich zugeben. Die Eulen Ludwigshafen, Tim, die hatten sie abgeschrieben. Die sind wieder zurück. Sie können mit dem Sieg hinwinden, können sie die Klasse halten.
Ja, großes Dank geht natürlich da nach Mannheim.
Ja, sehr großes Dank.
Und auch nach Wuppertal-Solingen, also mit diesen beiden Siegen, C und in Mannheim bei den Löwen in den letzten beiden Spielen, ja, haben die Eulen mal eben 4 Punkte geholt und stehen jetzt mit 12 Punkten da und sind nur noch ein Punkt hinter Gummersbach und Bietigheim. Und ja, wenn sie gewinnen, können sie tatsächlich noch die Klasse halten. Dafür müssten dann Bietigheim und Gummersbach unentschieden spielen und irgendwie allein für das Drama hoffe ich da drauf. Also das wäre einfach eine unfassbare Geschichte. Auch wir haben sie abgeschrieben und gesagt, ja gut, wird wahrscheinlich zu Ende sein, es wird wohl nichts mehr. Und ja, hier sind sie und gegen Minden im Hinspiel nur mit einem Tor verloren. Also das Potenzial war durchaus da. Für Minden gilt auch, für sie geht eigentlich nichts, geht es um nichts mehr wirklich. Sie bräuchten einen hohen Sieg, um noch auf Platz 10 springen zu können. Und da muss schon einiges richtig laufen. Also von daher, ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, das bin ich auch. Und ich bin ganz ehrlich, für mich ist Ludwigshafen der es ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass Ludwigshafen irgendwie diesen Sieg schaffen kann. Und dann bin ich wirklich, wirklich gespannt, was dann in Bietigheim, Gummersbach passiert, wie nervös beide Mannschaften werden. Und wenn es wirklich das Unentschieden geben wollte oder geben würde, ja, das wäre dann wirklich der Hammer. Und da wäre dann Bietigheim die Mannschaft, die definitiv absteigen würde. Auch Gummersbach hätte das Problem, dass man dann ja die schlechte Tordifferenz hat, weil momentan haben Gummersbach und Ludwigshafen dieselbe Tordifferenz, minus 154. Ja, wenn Ludwigshafen gewinnt, haben natürlich ein Tor mehr mindestens und halt Gummersbach halb unentschieden bleibt halt bald der Stehen. Deswegen wären dann sogar beide abgestiegen. Also das wird sehr, sehr spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Sonntag 15 Uhr ganz, ganz dick in den Kalender eintragen. Da ist Handballpflicht, da gibt es gar keine Diskussion. Da muss die Partnerin mal 1,5 Stunden Ruhe halten oder selbst mitgucken, weil das ist auf jeden Fall viel heiße, spannende Kämpfe wird es da geben, Duelle wird es dort geben, da muss man auf jeden Fall einschalten und da muss diese Handballsaison, die ja wirklich schön gewesen ist, einige Überraschungen bereitgehalten hat, die wird dann mit Sicherheit mit einem großen Knall zu Ende gehen.
Ja, definitiv. Pflichtprogramm.
Genau, Pflichtprogramm. Super, damit sind wir am Ende unserer Ausgabe angefallen. Gerne nochmal eine Rezension da lassen. iTunes, am besten natürlich 5 Sterne, aber auch gerne konstruktives Feedback gegeben. Wurde mir auch gegeben. Ich hoffe, ich habe es umsetzen können. Mir wurde gesagt, dass ich zu viel nuschle. Ich arbeite daran, dass ich versuche, langsamer zu sprechen, deutlicher zu reden. Ich denke, das hat man, glaube ich, gerade am Anfang gehört. Wie gesagt, gerne Feedback dazu geben über Twitter, @zmaster56 oder auch natürlich Tim gerne ein Feedback geben. Tim, auch nochmal dein Twitter-Handle, weil ich vergesse ihn immer wieder.
TIAL237.
Ja, 237. Okay, dann merke ich mir fürs nächste Mal. Und damit sind wir hier am Ende des Podcasts. Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.